Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE. Und heute blicken wir auf ein soziologisches Thema. Das Wintersemester steht in den Startlöchern und für mehrere hundert Personen beginnt in Kürze bei uns das Studium der Politikwissenschaft oder der Soziologie. Für einen optimalen Studienstart möchten wir schon vor dem Studienbeginn neben Orientierung auch einen Einblick in gesellschaftswissenschaftliche Themen bieten. Das tun wir gemeinsam mit unseren Professorinnen und Professoren und ihren aktuellen Forschungsbeiträgen. Mein Name ist Gerrit Kokadi. Ich bin Mitarbeiter der Uni Duisburg-Essen und verantwortlich für den Studienstart in den Bachelorstudiengängen an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften. Und mir zugeschaltet ist heute Marcel Erlinghagen, Professor am Institut für Soziologie. Ich grüße Sie, Herr Erlinghagen.
Ja, hallo Herr Kokadi.
Sie sind Professor für empirische Sozialstrukturanalyse. Mit was für Fragen befassen Sie sich in diesem Fachgebiet?
Also die Sozialstrukturanalyse beschäftigt sich mit ganz unterschiedlichen Fragen der sogenannten sozialen Ungleichheit. Soziale Ungleichheit, das sind systematische Ungleichheiten in den Lebensverhältnissen von Menschen, die wir als Gesellschaft selbst erzeugen. Also beispielsweise Fragen nach gesundheitlicher Ungleichheit. Das heißt, inwieweit hängt es vielleicht vom Bildungsstand ab, welche Lebenserwartung Menschen haben? Oder auch Fragen nach der Bildungsungleichheit. Das heißt, inwieweit eigentlich die Situation im Elternhaus eine Rolle spielt, wie erfolgreich Menschen, also Kinder, Jugendliche, dann später auch Erwachsene im Bildungssystem oder aber am Arbeitsmarkt sind. Und damit eng verknüpft sind auch Fragen der Gerechtigkeit. Nicht alles, was wir als Ungleichheit bezeichnen oder wo wir Ungleichheit als Gesellschaft erzeugen, muss ungerecht sein. Aber dann zum Beispiel, wenn Chancengleichheit verletzt wird, dann reden wir auch von ungerechten Ungleichheiten und dann liefert eben auch die Sozialstrukturanalyse, wichtige Erkenntnisse zum Beispiel zur Benachteiligung von Migranten, von Frauen oder anderer Menschen und Gruppen, wichtige Hinweise eben dafür, was die Sozialpolitik tun kann, um solche Ungerechtigkeiten dann zu beseitigen.
Also geht es in der empirischen Sozialstrukturanalyse um Gerechtigkeit und Chancen im gesamten Lebensverlauf?
Genau, in ganz unterschiedlichen Facetten und dabei betont eben hier in dem Begriff der empirischen Sozialstrukturanalyse, dass dies eben auf Basis von empirisch gewonnenen Fakten geschehen muss. Also wir untersuchen tatsächlich eben Ungleichheiten mit Hilfe entsprechender Daten, also zum Beispiel Umfragedaten, die wir dann auswerten, um tatsächlich etwas aussagen zu können über das Ausmaß, aber auch Veränderungen hinsichtlich zum Beispiel eben von Bildungsungleichheiten oder aber eben auch Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise.
Oder auch über die Folgen von Auswanderung. In diesem Podcast reden wir über eine Ihrer jüngsten Veröffentlichungen mit dem Titel Consequences of International Migration Across the Life Course, The Global Lives of German Migrants. Ein Sammelband, den Sie gemeinsam mit den Kollegen Ette, Schneider und Witte herausgeben. Da das Ganze noch nicht erschienen ist, vielleicht erstmal zu den Eckdaten Ihrer Arbeit. Wann erscheint das Buch?
Also das Buch wird aller Voraussicht nach Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und bevor so ein Buch erscheint, gibt es eine ganze Menge an Vorlauf. Das heißt, wir haben das Buch zum Verlag geschickt mit den unterschiedlichen Kapiteln im Mai, Juni. Und das wird dann dort im Verlag nochmal intensiv begutachtet, nicht nur durch die Herausgeber dieses Bandes in dem Verlag, sondern auch durch Kolleginnen und Kollegen, die nochmal kritisch sich die Beiträge anschauen, uns nochmal Hinweise geben, was zu verändern ist. Das machen wir gerade, das werden wir abschließen in 1 bis 2 Wochen. Dann geht das zum Verlag und dann muss das Ganze natürlich auch für den Druck oder auch die Online-Publikation vorbereitet werden. Das heißt, bis so ein Buch erscheint, ist eine ganze Menge an Vorarbeiten zu leisten. Nicht nur das Schreiben oder die Analysen durchzuführen, sondern auch solche technischen Dinge. Da sind wir gerade dabei und wir sind ganz optimistisch, dass Februar, März dann das Buch tatsächlich vorliegen wird.
Okay, also ist das Ganze nicht just published, sondern eher about to be published. Freut mich immer sehr, wenn Professorinnen und Professoren hier über ihre Werke berichten, die zwar schon geschrieben sind, aber noch nicht im Regal stehen. Blicken wir gemeinsam ins Buch. Im Fokus stehen Emigrantinnen und Emigranten, also Personen, die auswandern. Migration ist insgesamt ein großer Themenkomplex in der Soziologie. Und spätestens seit 2015 auch eines der großen Dauerthemen in der nationalen sowie internationalen Politik, in der Presse sowieso. Dort geht es aber meist um Personen, die in wirtschaftlich weit entwickelte Wohlfahrtsstaaten wie Deutschland oder Frankreich einwandern. Sie hingegen schauen, wer aus einem dieser Länder, nämlich Deutschland, auswandert. Warum?
Wir müssen sagen, dass es hier ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum wir uns das anschauen. Das erste ist, wir wissen insgesamt sehr wenig über Rückwanderung. Also beispielsweise, wer geht eigentlich wieder aus Ländern in andere Länder, aber eben auch sehr wenig überhaupt über Menschen, die zum Beispiel Deutschland verlassen. Und wir konzentrieren uns hier eben nicht auf diese Rückwanderung zum Beispiel von vorher nach Deutschland zugezogenen, sondern wir konzentrieren uns tatsächlich auf die Auswanderung von deutschen Staatsbürgern. Und darüber wissen wir wirklich im Vergleich zu unserem stark gewachsenen Wissen, was die Immigration anbelangt, sehr, sehr wenig. Und wir müssen in diesem Zusammenhang sagen, dass das nicht nur Deutschland betrifft, sondern generell im Grunde genommen die Wohlstandsgesellschaften des sogenannten globalen Nordens. Auf der einen Seite schätzt man, dass etwa ein Viertel der globalen Migrationsbewegung von den Bürgerinnen und Bürgern dieser Wohlstandsgesellschaft erzeugt wird und dass diese Menschen auch hauptsächlich eben in andere Länder des globalen Nordens wandern. Also schon ein erheblicher Teil des globalen Migrationsgeschehens, aber wir wissen über diese Menschen so gut wie nichts im Vergleich zu eben der Wanderung aus ärmeren Weltregionen, aus Kriegsgebieten eben in die Gesellschaften zum Beispiel Europas. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben dort mal anzusetzen, mehr zu lernen darüber, wer wandert eben eigentlich aus. Und da ist Deutschland ein gutes Fallbeispiel, um sich das anzuschauen, um mehr zu lernen eben über die abwandernde Bevölkerung aus diesen Ländern.
Wissen wir denn bereits etwas über das Ausmaß des Phänomens? Also wissen wir anhand irgendwelcher offizieller Statistiken, wie viele Menschen jährlich aus Deutschland auswandern?
Wir haben dazu sehr grobe Daten auf jährlicher Basis, die zum Beispiel in Deutschland vom Statistischen Bundesamt geliefert werden. Auch hier gibt es natürlich Migrationskonjunkturen, das heißt mal die Jahre, wo mehr Abwanderung erfolgt als in anderen. Aber wir können in etwa sagen, dass pro Jahr 120.000 bis 150.000 deutsche Staatsbürger Deutschland verlassen und in ein anderes Land ziehen. Gleichzeitig aber auch wandern 80.000, 90.000 deutsche Staatsbürger jedes Jahr eben wieder auch aus dem Ausland zurück, sodass wir eben hier ein entsprechendes Volumen nicht nur an Auswanderung, sondern eben auch an Rückwanderung beobachten können.
Und die reine Zahl an Auswandererinnen und Auswanderern ist auch durchaus interessant, gibt aber keine vollständige Antwort auf Ihre Fragen, denn Sie fragen ja in dem Sammelband, welche Auswirkungen das Auswandern auf die verschiedensten Bereiche des Lebens hat, also auch im weiteren Lebensverlauf. Damit sind viele weitere Fragen verbunden, zum Beispiel, wer weswegen auswandert, wohin emigriert wird, ob man dort bleibt und was daraus folgt. Um der Frage systematisch nahezugehen, spannen Sie einen theoretischen Rahmen für Ihre Studie auf und in Ihrem Sammelband nennen Sie das Ganze den DOM-Ansatz. DOM steht für drei Perspektiven: Destination, Origin und Migration. Führen Sie uns doch einmal entlang dieser drei Begriffe durch Ihren theoretischen Ansatz.
Ja, D steht für Destination. Das heißt, hier in dieser Perspektive fragt man danach, inwieweit in unserem Fall deutsche Auswanderer, die dann ja zu Einwanderern in anderen Ländern werden, sich unterscheiden, zum Beispiel hinsichtlich ihres Arbeitsmarkterfolgs, des Arbeitslosigkeitsrisikos, aber auch anderer Aspekte im Vergleich zur Aufnahmegesellschaft, zur Bevölkerung in der Aufnahmegesellschaft. Das heißt, wenn Deutsche jetzt in die USA gehen, dann würden wir dort eben aus dieser Perspektive die deutschen Auswanderer, die in die USA gegangen sind, mit der amerikanischen Bevölkerung vergleichen und schauen, ob es hier Ungleichheiten gibt. Das ist letztlich so die traditionelle, klassische Perspektive häufig der Integrationsforschung. Das sehen wir eben auch, wenn es um Immigration nach Deutschland geht. Wir fragen danach, inwieweit eben zum Beispiel türkische Zuwanderer oder ihre Nachkommen sich unterscheiden hinsichtlich Bildungserfolge, hinsichtlich der Arbeitsmarkterfolge, Karriereentwicklung, was auch immer, im Vergleich zur deutschen Bevölkerung. Das ist nach wie vor eine ganz wichtige Perspektive und die wollen wir auch einnehmen, aber damit kann man es nicht belassen, sondern wir sollten, und das ist sozusagen unser Ansatz dort auch, weitere Dimensionen mit hinzunehmen. Die zweite Dimension ist eben, dafür steht das O, die Origin, Wissen, also die Herkunft. Das heißt, um tatsächlich die Konsequenzen von Migration besser verstehen zu können, und das ist sozusagen ein Ansatz, der sich zunehmend in der Migrations- und Integrationsforschung durchsetzt, müssen wir eben auch die Auswanderer vergleichen mit den nicht gewanderten Menschen, die in der Herkunftsgesellschaft bleiben. Das heißt, inwieweit verbessern sich denn Lebenschancen von Auswanderern, wenn sie in ein anderes Land gehen, eben nicht nur im Vergleich mit der Aufnahmegesellschaft, sondern eben auch mit den Daheimgebliebenen. Und das ist also eine weitere Dimension, um dort herauszufinden, inwieweit lohnt sich in Anführungszeichen internationale Wanderung. Und das können wir nicht wirklich sagen, wenn wir verbleiben bei dem Vergleich mit der Bevölkerung in der Zielgesellschaft. Und dann bleibt noch das M für Migration. Hier betonen wir den Längsschnittcharakter. Das heißt, wir müssen langfristige Beobachtungen haben, mehrere Jahre, möglichst Jahrzehnte Menschen in ihrer Entwicklung auch als Soziologinnen und Soziologen beobachten mit unseren Umfragen und Messungen, um tatsächlich Konsequenzen von Migration analysieren und identifizieren zu können. Um das auf einen knappen Nenner zu bringen, zum Beispiel Integration ist eben kein Sprint, sondern die Langstrecke. Nur weil in ein, zwei Jahren bestimmte Unterschiede oder nach ein, zwei Jahren der Zuwanderung noch Unterschiede bestehen, bedeutet das ja nicht, dass nicht sich doch auch positive Konsequenzen auf längere Sicht ergeben können. Das heißt, wir müssen hier eine Langfristperspektive einnehmen, und das soll eben das M in dieser Abkürzung repräsentieren, diesen Lebensverlaufsansatz betonen, sich das eben auch in einer längeren Perspektive anzuschauen.
Das heißt, Sie legen so drei Kontrastfolien oder Vergleichsfolien auf. Einmal, wo man herkommt, wo man hingeht oder hingegangen ist, und vielleicht die persönliche Entwicklung und Erfahrung. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, wunderbar zusammengefasst.
Sie blicken nicht nur theoretisch auf das Phänomen, sondern untersuchen E- und Remigration auch empirisch, also datenbasiert. Wir haben es eben schon gesagt. Hierfür haben Sie vor einiger Zeit ein Projekt gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungswissenschaften, BIP, initiiert. Und das Kürzel des Projekts lautet GERPS. GERPS steht für German Immigration and Remigration Panel Study. Eine Kernaufgabe des Projekts ist es, Daten über Personen, die auswandern oder eben zurückkehren, zu erheben. Daraus schließe ich, es gibt bislang keine Daten über E- und Remigration in Deutschland, die über die Zahl der Re- und Emigranten und Emigrantinnen hinausgeht.
Das ist richtig. Wir wissen darüber im Grunde genommen nichts, außer die eben schon zu Hilfe genommenen, ja, groben Zahlen, die wir aus Einwohnermeldeämtern haben über Aus- und Abwanderung, wer sich also abmeldet. Und damit verbunden wissen wir ein bisschen was über die Altersstruktur und die Geschlechterverteilung, aber ansonsten wissen wir im Grunde genommen oder wussten wir bis zu den Daten, die wir jetzt erhoben haben, wenig bis nichts.
Und um jetzt mehr wissen zu können, sind Sie den arbeitsintensiven Weg gegangen und haben die Daten, die Sie für Ihre Untersuchung brauchen, erhoben. Das ist übrigens ganz üblich in der Soziologie. Man findet ein Thema, das noch nicht en Detail erforscht wurde, sammelt Daten und wertet diese dann mit statistischen Verfahren aus. Das sei einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erwähnt. Wenn wir statistische Datenanalyse betreiben, braucht es eine gewisse Anzahl an Personen. Wir erforschen dann nicht 10 oder 20 Personen, sondern mindestens mehrere hundert, besser noch mehr Fälle. Wir haben eben bereits darüber gesprochen, Herr Erlinghagen, dass Auswandererinnen und Auswanderer eine schwer zu erreichende Gruppe sind. Wie haben Sie Ihre Befragten gefunden?
Wir haben in Deutschland eine sehr komfortable Situation im Vergleich zu anderen Ländern, weil wir in Deutschland ein offizielles staatliches Meldewesen haben. Das heißt, in Deutschland ist jeder verpflichtet, wenn er umzieht, dies bei den lokalen Behörden, bei den Einwohnermeldeämtern anzuzeigen. Das heißt, sich abzumelden an seinem alten Wohnort, sich anzumelden bei seinem neuen Wohnort innerhalb Deutschlands. Diese Pflicht gilt auch für Menschen, die aus Deutschland eben ins Ausland abwandern. Und in der Tat tun das sehr viele Deutsche eben auch. Das ist auch eine wichtige methodische Erkenntnis gewesen, die wir in vorgelagerten Studien zunächst mal untersucht haben. Wir bekommen also dann über die Einwohnermeldeämter in Deutschland Adressen von Deutschen, die eben vor kurzem ins Ausland verzogen sind, und die geben dort bei ihren ehemaligen Heimateinwohnermeldeämtern eben ihre neue Auslandsadresse an. Denen konnten wir einen Brief schicken, unser Projekt vorstellen und sie einladen, an einer Online-Umfrage dann teilzunehmen, an unserer Studie teilzunehmen. Sie haben sich dann also mit Hilfe von einem QR-Code oder einer manuellen Eingabe eines Codes auf unsere Projekt-Homepage, auf unserer Projekt-Homepage einloggen können und dann entsprechend den Fragebogen beantworten. Bei Rückwanderern, die aus dem Ausland kommen, ist es noch einfacher, denn hier im Grunde genommen ziehen sie ja wieder nach Deutschland in eine entsprechende Kommune, Gemeinde, Hamburg, Bochum, Duisburg, wie auch immer, und gehen dann zum Einwohnermeldeamt und sagen, ich bin wieder hier. Woher kommen Sie denn dann, fragt das Einwohnermeldeamt, und dann geben die Menschen eben an, naja, wir sind aus dem Ausland nach Deutschland gezogen und auch hier konnten wir dann entsprechende Adressen in Deutschland von diesen Rückwanderern bekommen.
Und auch die bekommen dann wahrscheinlich einen Brief, mit dem sie um Teilnahme an einer Befragung gebeten werden. Reden wir über die, die geantwortet haben, und sprechen wir über ihre ersten Forschungsergebnisse. Da E- und Remigrierende eine, wie Sie sagen, in der Forschung häufig übersehene Gruppe sind. Erstmal zu diesem Personenkreis selbst. Wer wandert aus und wohin und wer kommt zurück?
Wir können sagen, dass gerade Hochqualifizierte, also Akademikerinnen und Akademiker, deutlich überrepräsentiert sind bei den Auswanderern. Das heißt, gerade Hochqualifizierte gehen verstärkt eben auch ins Ausland, wenn man das vergleicht mit ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung. Das verwundert vielleicht nicht, denn die bringen gute Voraussetzungen mit und sicherlich auch die Berufe, die damit zusammenhängen, werden im Ausland eben auch, sind im Ausland sicherlich auch dann gefragt. Gleichzeitig konnten wir aber auch sagen, dass auch diese Gruppe ist, die besonders häufig wieder zurückkehrt. Das heißt, wir haben es hier bei einem Großteil der deutschen Auswanderer nicht mit einem dauerhaften Phänomen zu tun, sondern in den allermeisten Fällen bleiben diese Menschen einige Jahre im Ausland, machen da zum Beispiel ihren nächsten Karriereschritt, um dann wieder nach Deutschland zurückzukehren. Das heißt, die Befürchtung, die man immer wieder auch hatte und auf Basis von fehlenden Daten bislang nicht wirklich entkräften konnte, dass Deutschland einen Verlust an Humankapital durch Auswanderung hat, den muss man klar widersprechen. Ja, wir haben ein negatives Wanderungssaldo. Ja, es bleiben sicherlich eben immer mehr auch Akademiker im Ausland als zurückkehren, wenn man deutsche Staatsbürger betrachtet. Aber das Großteil kommt zurück und bringt dann neue Kenntnisse, neue Fähigkeiten mit. Das heißt, hier sieht man auch wieder Migration, Auswanderung und dann eben auch erfolgte Rückwanderung ist vielfach eben auch von Vorteil für uns als Gesellschaft, weil diese Menschen eben ganz neue Fähigkeiten, Wissen, Kompetenzen aus dem Ausland mitbringen. Vielleicht muss man auch sagen, und das verwundert dann auch wenig, ganz ähnlich wie auch bei der Migration, Umzüge innerhalb Deutschlands, sind es vor allem junge Menschen. Es sind eher auch Menschen, die noch familiär ungebunden sind, also noch keine Kinder haben, obwohl wir natürlich auch Familien sehen, die auswandern. Also es gibt eben auch unterschiedliche Typen von Auswanderern und die aus ganz unterschiedlichen Gründen gehen oder aber eben auch zurückkommen.
Und Ihre Ausgangsfrage zielt ja auf die Auswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche und auf den weiteren Lebensverlauf ab. Darüber jetzt insgesamt zu sprechen, würde den Rahmen dieser Folge mit Sicherheit deutlich sprengen. Deswegen würde ich mir einen Bereich herauspicken. Mich interessiert die Auswirkung auf Familie und Partnerschaft. Die sogenannten binationalen Familien und Partnerschaften haben ja auch im Zuge der Covid-19-Pandemie und den verstärkten Reisebeschränkungen auch medial eine höhere Aufmerksamkeit erfahren. Deswegen, wie spielen Auswanderung und Familie zusammen? Ziehen Deutsche in andere Länder, um mit ihren Partnerinnen und Partnern zusammenzuziehen? Oder entstehen Fernbeziehungen durch Emigration?
Was eine wichtige Erkenntnis unserer Forschung, vorläufige Erkenntnis, muss man ja sagen, weil wir sind ja noch mitten im Projekt, mitten in der Sammlung von Daten und können da ja auch noch nicht komplett das abschließend beurteilen. Aber was wir schon sagen können, ist, dass es nicht den einen Auswanderungsgrund gibt, sondern dass, wenn Menschen ins Ausland gehen oder auch aus dem Ausland zurückkommen, häufig ein Motiv Mix eine Rolle spielt. Erwerbstätigkeit, Karriereentwicklung spielt eine wichtige Rolle, aber es spielen eben immer wieder auch familiäre Ursachen hier mit rein. Und dies stärker, das können wir schon sagen, bei der Rückwanderung als vielleicht bei der Auswanderung. Hier müssen wir noch genauer schauen. Hier gibt es bislang nur Hypothesen, dass beispielsweise Familien, die im Ausland dann ihr erstes oder zweites Kind bekommen haben, wenn die Kinder schulpflichtig werden, dann eben zum Beispiel wieder verstärkt aus familiären Gründen, nämlich die Schullaufbahn der Kinder wieder nach Deutschland zurückkehren. Aber das ist bislang nur Spekulation. Hinsichtlich der Paare müssen wir sagen, dass was wir bislang sehen, ist, dass nur ein Drittel der Paare gemeinsam ins Ausland gehen und zwei Drittel zunächst getrennt gehen. Das heißt, einer geht vor und einer bleibt zunächst in Deutschland. Oder auch ein Partner, den man im Ausland oder woanders kennengelernt hat, lebt schon bereits in dem Zielland. Aber das jetzt können wir nach ein, zwei Wellen, die wir danach auch erhoben haben, sagen. In der Folgezeit finden doch ganz viele auch, wenn Sie so wollen, Zusammenführungen statt. Das heißt, momentan sieht es eher so aus, dass wir, wenn es um die deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger geht, wir weniger es mit dauerhaft getrennten Paaren zu tun haben, sondern das häufig eben dort auch tatsächlich in den Folgemonaten oder Folgejahren dann auch zusammengezogen wird im Ausland oder dann wieder im Grunde genommen in Deutschland gelebt wird.
Und neben dem Bereich Familie, zu welchen Bereichen haben Sie die Befragten noch befragen können?
Wir haben eine Reihe von Fragen zum Erwerbsleben gestellt, zur Entlohnung beispielsweise, zu Arbeitsbedingungen. Wo arbeiten Sie eigentlich? Aber überhaupt, ob Sie Arbeit haben, wie Sie Ihren Job gefunden haben im Ausland, beziehungsweise bevor Sie nach Deutschland zurückgekehrt sind, eben auch den Job in Deutschland gefunden haben. Wir stellen Fragen auch zur sozialen Integration, zum Freundeskreis, aber auch zu politischen Einstellungen bis hin eben auch zu Fragen der Lebensqualität, wie dort das eingeschätzt wird und wie sich das eben auch im Zuge dann der Migration und der Zeit, die vergeht, nachdem man ins Ausland zum Beispiel gegangen ist oder zurückgekehrt ist, wie sich das eben verändert. Das heißt, wir haben sehr vielschichtige Fragen aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen.
Vielschichtige Fragen, die wir im Rahmen einer Podcast-Folge leider nicht alle besprechen können, auf die Ihr Buch aber Antworten gibt, unseren Hörerinnen und Hörern. Bietet Ihr Sammelband in jedem Fall einen guten Überblick über die verschiedenen von E- und Remigration berührten Bereiche wie Arbeit, soziale Stellung, Familie, Gesundheit und auch Freundschaften. Abgesehen von unseren Hörerinnen und Hörern, für wen dürften die Ergebnisse sonst noch von Interesse sein?
Zunächst muss man sagen, das, was wir tun, ist letztlich sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Ähnlich wie in den Naturwissenschaften gibt es eben auch in der Sozialwissenschaften Grundlagenforschung. Das heißt, die betreiben wir zunächst mal, ohne einen direkten, konkreten Anwendungszweck benennen zu können, sondern einfach letztlich mehr zu wissen über die Welt, die uns umgibt und wie diese komplexe Welt, die wir alltäglich beobachten, letztlich funktioniert. Aber natürlich, wenn wir besser verstehen, wie Migration abläuft, welche Folgen sich aus Migration ergeben, welche zum Beispiel, dann kommen wir zu Beginn unseres Gesprächs wieder zurück, sich neue soziale Ungleichheiten ergeben, stellt sich eben auch die Frage, ob es einen gesellschaftlichen Handlungsbedarf gibt, Migration anders zu gestalten oder zu unterstützen beispielsweise und vielleicht auch für wen sich hier diese Unterstützung anbieten würde. Wer ist denn hier vielleicht benachteiligt bei dieser Fragestellung? Das heißt, wir sehen schon auch natürlich in einem zweiten Schritt durchaus sehr viele Anknüpfungspunkte. Beispielsweise an die Frage, die ich eben schon thematisiert habe, haben wir eigentlich einen Verlust von Akademikerinnen und Akademikern, die ins Ausland gehen? Wenn das so wäre, müssten wir unter Umständen die Anreize erhöhen, dass Menschen mit akademischen Abschlüssen hier bleiben. Andererseits sehen wir aber eben genau das Gegenteil. Sie kommen meistens wieder, bringen etwas mit. Wir sollten also überlegen, wie wir genau diese zirkuläre Migration fördern und vielleicht auch, um nochmal zu schauen, wer ist da eigentlich benachteiligt, wen können wir hier noch stärker fördern, damit eben auch in den individuellen Lebensverläufen solche Erfahrungen gemacht werden können. Das heißt, unsere Grundlagenforschung wird mittelfristig, denke ich, auch neue Anregungen, neue Impulse für ganz praktische Fragen geben. Aber zunächst mal steht wirklich das reine Erkenntnisinteresse bei uns im Mittelpunkt.
Erkenntnisinteresse ist ein gutes Stichwort. Damit bin ich wieder bei den Studierenden. können unsere künftigen Studierenden die Daten des Projekts in Zukunft für eigene Analysen, zum Beispiel in Abschlussarbeiten, nutzen?
Diese Daten werden zur Verfügung gestellt. Sie sind zum Teil schon für Forscherinnen und Forscher beziehungsweise eben auch für Studierende, die Abschlussarbeiten damit schreiben wollen, verfügbar. Näheres können Sie der Projekt-Homepage beispielsweise entnehmen, die wir haben, oder Sie können mich auch anschreiben, wenn es dort Interesse gibt, weil wir auch hier noch am Anfang sind. Es hat auch erste studentische Arbeiten jetzt schon, eine erste Abschlussarbeit beispielsweise mit den Daten gegeben, also das ist durchaus möglich. Der Zugang ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, aber das ist alles machbar. Wer also da Interesse hat, mag auch gerne mir eine E-Mail schreiben und dann können wir gerne darüber sprechen, wie das möglich ist und wie da der Datenzugang machbar ist. Und wenn jetzt noch mehrere Wellen hinzukommen, das wird noch ein, zwei Jahre dauern, die neuen Studierenden, die wir jetzt hier begrüßen, die dann in 3 Jahren ihre Bachelorarbeit schreiben, auch dann wird dieser Datensatz sicherlich noch spannende neue Fragen beinhalten, die noch nicht untersucht worden sind. Und auch da wird es sicherlich noch etwas sein, an das sich dann die Studierenden vielleicht erinnern und können dann gerne darauf zurückgreifen.
Den Link zu dem Projekt stellen wir natürlich auf unserer Website bereit, auf der Sie diesen Podcast abrufen können. Herr Ellinghagen, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in Ihre Forschungstätigkeit. Wenn die Studierenden nach dieser Folge jetzt sagen, ich möchte mehr über die Forschung von Herrn Ellinghagen erfahren, wie können Sie das ganz praktisch in den kommenden Wochen tun?
Zunächst mal über meine Homepage an der Uni. Dort gibt es auch einen Punkt Forschung, wo es auch einen Link zu diesem Forschungsprojekt beispielsweise gibt, aber auch zu abgeschlossenen Forschungsprojekten. Sie können sich meine Publikationsliste auf dieser Seite anschauen. Oder wenn Sie spezifische Fragen haben, einfach auch mir eine Mail schreiben.
Und spätestens sehen Sie ja wahrscheinlich, wenn das Semester beginnt, im ersten Fachsemester in der Vorlesung Sozialstruktur und Sozialordnung.
Das ist richtig. Sowohl Lehramtsstudierende als auch die Studierenden im Bachelor Soziologie und Politikwissenschaft sehen mich in einer Einführungsvorlesung, wobei in diesem Semester eben unter Corona-Bedingungen das Sehen eingeschränkt ist, aber sie werden mich hören und werden da auch Kontakt haben und insofern auch da die Möglichkeit haben, sicherlich Fragen zu stellen.
Zum Abschluss noch eine Frage, ganz unabhängig von der Publikation. Ich habe mir vorgenommen, jedem Gast die Heureka-Frage zu stellen, so nenne ich sie. Mich interessiert, was Sie in diesem Jahr Neues oder Überraschendes durch Ihre Arbeit gelernt haben, denn auch Professorinnen und Professoren haben genau wie Studierende das große Privileg, immer wieder Neues zu lernen. Und daher möchte ich Sie fragen, was hat Sie zuletzt erstaunt?
Da ich mich im Grunde sehr intensiv vor allem mit den Fragen der Emigration und Rückwanderung beschäftigt habe, hat mich da eben sehr vieles eigentlich erstaunt. Zunächst mal wirklich als Vorrede, ich empfinde es wirklich als Privileg, einen Beruf zu haben, wo ich bezahlt werde, dafür jeden Tag wirklich was Neues zu lernen. Das ist wirklich toll und das genieße ich auch und das ist sehr schön. Worüber ich immer wieder staune, ist, wie komplex letztlich auch solche Migrationsprozesse sind, die uns sich erst zeigen, offenbaren, wenn wir tatsächlich Daten zur Verfügung haben, die diese doch sehr bunten und vielfältigen Leben von Menschen abbilden und darstellen. Um es recht konkret an diesem Beispiel zu machen, und das sind sehr vorläufige Ergebnisse, das ist etwas, was wir uns wirklich in den nächsten Monaten noch genauer anschauen müssen. Es zeigt sich, dass, und das ist erstmal zunächst wenig überraschend, Nachkommen Deutsche mit deutscher Staatsbürgerschaft, die aber im Grunde einen Migrationshintergrund haben, also Nachkommen sind, Nachfahren sind von ehemaligen Einwanderern, dass die auch stärker emigrieren und auch wieder zurückwandern. Die sind international mobile, das finde ich wenig überraschend. Was uns aber und mich auch besonders überrascht hat, ist, dass die Länder, in die sie gehen, gar nicht die Herkunftsländer ihrer Familien sind, sondern sie sind generell international mobiler. Und das ist doch ein spannender Aspekt, der mich sehr überrascht hat. Ich hätte etwas anderes erwartet und wo ich bislang noch keine Erklärung habe, das müssen wir wirklich genauer analysieren und uns anschauen und schauen, ob dieser Befund auch langfristig bestätigt werden kann.
Das heißt, bei der weiteren Untersuchung folgen dann mitunter noch mehr Heureka-Momente. Herr Ellinghagen, ich habe keine weiteren Fragen, bedanke mich aber sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke auch und wünsche allen Studierenden einen guten Start, auch unter diesen erschwerten Bedingungen, und viel Freude am Studium, dass Sie auch viele Heureka-Momente in Ihrem Studium haben werden.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Erlinghagen haben, halten Sie sich nicht zurück, schreiben Sie uns per E-Mail an justpublished-podcast@uni-due.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und Sie hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Just Published. Der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE.